Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herausgeber, Lyriker, Übersetzer, Essayist, kritischer Intellektueller. Hans Magnus Enzensberger war unglaublich vielseitig. Und er war auch und nicht zuletzt Kinderbuchautor. An diesen Aspekt seines Schaffens erinnern wir heute in den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Außerdem geht es um eine gerade auf Deutsch erschienene Comicreihe von Mathieu Sapin und Emmanuel Guibert. Aldine und die Weltraumpiraten heißt die Serie. Und die Autorin Lynn Fulton widmet ihr neues Bilderbuch »Sie schuf ein Monster« Mary Shelley, die mit Frankenstein die erste Gruselgeschichte überhaupt schrieb. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Dass Hans Magnus Enzensberger auch Kinderbücher schrieb, hatte unter anderem damit zu tun, dass er selbst mit der Schule eher über Kreuz gelegen hatte. Und so schrieb er einige Bücher, die es Kindern leichter machen sollten, zum Beispiel mit der Mathematik. Sein Bestseller »Der Zahlenteufel« ist kürzlich zum 25. Jubiläum in einer von Rotraud Susanne Berner gestalteten Neuauflage erschienen. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor Mathematik haben, heißt es im Untertitel. Vorgestern ist Hans Magnus Enzensberger 93-jährig gestorben. Michael Schmidt würdigt ihn als Kinder- und Jugendbuchautor.
Auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch hat Hans Magnus Enzensberger der Zeitung Die Welt 2004 eine überraschende, in der Form launige, im Kern durchaus ernsthafte Antwort gegeben. Zwischen allerlei Werken der Weltliteratur, seien sie von Leo Tolstoi oder von Diderot, rage ein Buch heraus, weil er es, anders als etwa Krieg und Frieden, bis zum letzten Wort auswendig habe hersagen können. Ein Kinderbuch von Franz Karl Ginzkei aus dem Jahr 1922, Hachibachi, mit Bildern von Erwin Tintner. Eine gereimte, luftige Geschichte, die ihm als Fünfjährigem gefallen habe, weil sie die Schwerkraft hinter sich lasse und vom Davonfliegen erzähle. Und er zitiert: »Pfeilschnell durch die Luft davon flog Hachibachis Luftballon.« Aber Enzensberger wäre nicht Enzensberger, wenn er in dem kurzen Artikel nicht gleich auch noch eine Geschichte dieses Buches hinzufügen würde. Über inhaltliche Verstümmelungen aus pädagogischen Gründen, über Entstellungen durch neuere Illustrationen. Ein Trauerspiel. Die Pointe, die bei all dem Luftigen dieser Anekdote den entscheidenden Akzent setzt: er habe das Buch selbst später nie mehr gelesen. Das liebste Buch lebt in Erinnerungen, die an der Wirklichkeit nicht mehr überprüft werden sollten, sagte er. Hans Magnus Enzensberger, dieser intellektuelle Spieler par excellence, durfte diese Episode nicht ohne Hintersinn preisgegeben haben. Sie fügt sich bestens zu dem Bild eines Menschen, der mit keinem verbreiteten Klischee vom Schriftsteller identifiziert werden wollte.
Ich hatte ja Glück mit meinen Eltern. Ich kann also nicht mit einer unglücklichen Kindheit aufwarten. Das ist natürlich auch so, dass das für Romanciers sehr günstig ist, eine unglückliche Kindheit. Mit der kann man dann sich an den Eltern abarbeiten, Ödipus und Co. Und das ist eigentlich bei mir nicht so.
Die wenigen Zeilen des zitierten Weltartikels führen aber zugleich mitten hinein in ein Lebenswerk, in dem seine Kinderbücher durch dichte Verweise mit allen anderen Arbeiten verbunden sind. Durch das Interesse an einfachen Formen, an Lyrik und an Reimen, durch die Neugier auf die Vielfalt der Welt, durch die Absage an ein spezialisiertes Expertentum. Nicht zufällig hat er sich selbst in einem Gedicht im Jahr 1980 als Luftikus in der Tradition des ungehorsamen fliegenden Robert aus Heinrich Hoffmanns Kinderbuch Der Struwwelpeter porträtiert. Als Nachfolger eines leichtsinnigen Jungen, der beim Sturm mit einem großen Schirm das Haus verlässt und den der Wind davonträgt, bis er irgendwo in den Wolken für immer verschwindet. Nur Hans Magnus Enzensberger selbst ist von jedem seiner leichtfüßig unternommenen Ausflüge zurückgekommen. Verwandelt vielleicht, aber im Kern unverändert, als der neugierige Gedankenjongleur, als den ihn sein Publikum in Erinnerung behalten wird, streitbar, weise, nicht zuletzt auch abgründig ironisch. Geboren wird er 1929 in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Dem Zugriff nationalsozialistischer Kinder- und Jugendorganisationen kann er sich nach eigenem Bekunden teilweise entziehen. Nach dem Krieg schlägt er sich zunächst mit Gelegenheitsarbeiten durch, ist nach dem Studium als Hörspielredakteur beim Südwestfunk tätig und wird durch den Lyrikband »Verteidigung der Wölfe«, erschienen bei Suhrkamp 1957, bekannt.
Peter Suhrkamp war damals der Gründer dieses Suhrkamp-Verlags, ein Mann, den ich sehr bewundert habe, ein eigensinniger Mensch, mit dem ich als der Nobody, als ein völlig unbekannter Typ, das Glück hatte, der hat ein erstes Buch von mir gemacht. Und das war natürlich für mich ganz toll. Da war ich plötzlich in einem Zusammenhang geraten, der nicht provinziell war.
Provinziell wird Hans-Magnus Enzensberger daraufhin in der Tat nie wieder wirken. Er wird zu einem der Wortführer der Gruppe 47, avanciert in den 60ern vorübergehend als exponierter linker Intellektueller, lebt lange im Ausland, gibt Zeitschriften und später Buchreihen heraus. Vor allem aber schreibt er federleichte Lyrik und hellsichtige Essays, mit denen er den Wandel deutscher Verhältnisse über Jahrzehnte begleitet. Doch schon 1958, ein Jahr nach der Verteidigung der Wölfe, veröffentlicht er gemeinsam mit Gisela Andersch auch ein erstes Bilderbuch mit dem Titel Zupp. Und mit der Anthologie Allerlei Rau, viele schöne Kinderreime, gelingt ihm 1961 ein Hauptwerk, ein Kompendium volkstümlicher Verse, Gedichte und Lieder, gründlichem Umgang mit dem Reichtum der Volkskunst, aber entspannt in der Darbietung dieser Schätze.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich in der Schule nicht besonders glücklicher Schüler war. Das fängt ja schon damit an. Sie kommen also mit 6 in die Schule oder 6,5 oder was. Und jetzt werden Sie damit gequält, 3 Jahre lang, manchmal sogar 4, wenn nicht noch mehr. Sie müssen buchstabieren lernen, das Alphabet, ein bisschen Minimalgrammatik, Orthographie.
Enzensberger setzt dagegen schon 1961 die Lust am Umgang mit den Wörtern, am Spiel und an der Suggestionskraft der Reime. Er reißt die Hürden ein, die gerne mal um hehre Sprachkunst herum aufgebaut werden und den Zugang dann erschweren. Und aus dem gleichen Geist kommt er darauf im Jahr 2004 noch einmal zurück, wieder in einem Buch für Kinder, das jedoch breiter angelegt ist. Unter einem seiner vielen Pseudonyme, Andreas Thalmayr, veröffentlicht er mit dem Titel »Lyrik nervt« ein Buch, das sich direkt an ein jüngeres Publikum wendet, sich als erste Hilfe für gestresste Leser versteht. Enzensbergers Bücher spreizen sich nicht. Seine Art der Aufklärung kommt leichtfüßig daher. Eine gewisse Grazie sei eine der Qualitäten, die er in seinen Werken anstrebe, hat er erklärt. Was das heißt, lässt sich seit den späten 1990er Jahren an 2 Büchern erkennen, die sich mit der Lust an der Mathematik und mit Geschichte befassen. Wie auf ein Markenzeichen greift Hans-Magnus Enzensberger darin auf eine Figur zurück, die ihm schon früher einmal zur Identifikation gedient hat. Er nimmt einen halbwüchsigen Jungen namens Robert und jagt ihn 1997 zunächst in 12 Traumreisen durch eine Welt der Mathematik, die mit dem Schulunterricht nichts gemein hat. Der Zahlenteufel, im buchstäblichen Sinne als Kopfkissenbuch konzipiert, zeigt die Mathematiker mehr als Künstler, denn als Fachidioten. Im Mittelpunkt steht, was auch Mathematiker selbst an ihrer Wissenschaft schätzen, die Schönheit gelungener Operationen, nicht deren unmittelbare Nutzanwendung.
Ich bin ja kein professioneller Mathematiker, ich bin auch da eigentlich nur ein Amateur. Allerdings interessiert mich diese Sache und ich habe mich eben geärgert, wie das in der Schule behandelt wird. Und dann habe ich gesagt, so geht's überhaupt nicht. Und jetzt habe ich für meine Tochter mal versucht, es zu erklären, dass das ganz witzig sein kann.
Genau so, ahnungslos aber offen, schickt Enzensberger im Jahr darauf den gleichen Jungen in 7 Schritten zurück in der Weltgeschichte, von der Gegenwart des Familienalltags bis ins frühe 17. Jahrhundert, bis ins Atelier einer Malerwerkstatt in Amsterdam. Die Stationen erzählen mal von unmittelbar dramatischen und mal von eher privaten Verhältnissen, 7 Reisen in Welten, wie sie Hans-Magnus Enzensberger als langjähriger Herausgeber der weltläufigen Anderen Bibliothek auch seinem erwachsenen Lesepublikum nahegebracht hat. Die Übergänge von der einen zur anderen Episode gehorchen dabei einem einfachen Verfahren. Es geht nicht um Fantasy oder Zauberei, sondern um Weltklugheit, um ein recht altes Wort dafür zu gebrauchen. Die Anteilnahme an den Ereignissen besteht für Robert in Nebenrollen. Er muss kein Held sein, doch er kann an all dem reifen, was er erfährt. Diese Bücher erscheinen zu einer Zeit, in der die Übergänge zwischen einigen Spielarten des Kinder- und Jugendbuches und der Literatur für Erwachsene durchlässig werden. Ob Hans-Magnus Enzensberger damit eher auf die jüngeren oder eher auf die älteren Leserinnen geschaut hat, sei einmal dahingestellt. Die Leser sollen ohnehin mit seinen Büchern machen, was sie wollen, hat er sinngemäß erklärt. So wie er auch selbst mit seinen Themen und seinem Material souverän macht, was er will. Im Jahr 2020 etwa mit den Geschichten von Heinrich Hoffmann, die er in Struwwelpeters Rückkehr gemeinsam mit der Illustratorin Anke Kuhl nach allen Regeln der Kunst gegen den Strich bürstet. Er verschmilzt sie zu einer Art von Revue, lädt sie mit verwegenen Knittelversen und unerwarteten Anspielungen auf und vergisst nicht, dem fliegenden Robert auch in diesem Buch eine spezielle Rolle auf den Leib zu dichten. Es handelt sich bei seinen Büchern stets um Hybride im besten und das heißt in diesem Fall in einem altmodischen Sinne. Enzensberger hat sich auf eine von heute aus gesehen etwas betagte Ernsthaftigkeit und auf den Witz im Sinne geistreicher Wendungen verlassen, nicht im Sinne eilig vorgetragener Pointen. Er hat sich auch niemandem angebiedert. Und so schaut aus diesen wenigen Kinderbüchern am Ende immer der gleiche Hans Magnus Enzensberger heraus, den Elterngenerationen jahrzehntelang als führende Stimme der bundesdeutschen Literatur kennengelernt haben. Ein Pfiffikus, ein wendiger Geist, ein vielfältig gebildeter Bürger, der in viele Ecken des Kosmos geschaut und überall viel für seine Leser zusammengetragen hat. Sogar die angemessene Formulierung für das eigene Ableben, wie 2018 in einem Zeitzeugeninterview im Gespräch mit Ursula Welter zu hören ist.
Im kommenden Jahr werden Sie 90, am 11.
Naja,
November.
Stimmt.
Ich habe einige Gedichte über das Alter im Kursbuch 151 gefunden aus dem Jahr,
so?
Ich glaube, März 2003. Das ist also auch schon ein bisschen her. Das letzte dieser Gedichte endet: Gute Unterhaltung weiterhin wünscht der Verblichene.
Gut, das kann man so stehen lassen.
Hans Magnus Enzensberger, der selbst im Tod noch ironisch ein Schnippchen schlug. Hoffentlich bleibt das tatsächlich so stehen. Seine Werke jedenfalls bleiben. Michael Schmidt würdigte Hans Magnus Enzensberger als Kinderbuchautor. Das Mädchen, um das es jetzt geht, hätte Enzensberger gemocht, glaube ich. Denn in der Comicwelt sind seit Jahrzehnten Superhelden im Einsatz, meistens tatsächlich männlich. Spider-Man, Tim, Spirou, Mickey Mouse, Superman und wie sie alle heißen, haben allenfalls pfiffige Frauen an ihrer Seite. Zeit also für Aldine. Aldine und die Weltraumpiraten heißt die Kindercomicserie des französischen Comic-Künstlerteams Emmanuel Guibert, Mathieu Sapin und Joanne Sfar. Zwei Bände von Aldines Abenteuern sind jetzt auf Deutsch erschienen. Sigi Seuss lässt in seiner Rezension zuerst die Schurken zu Wort kommen.
Weltraumbewohner, haltet mal die Klappe und hört gefälligst zu. Das ist ein Befehl. Super Muskelprotz, euer Oberdiktator wird zu euch sprechen.
Ja, wer spricht denn da so herrisch und selbstgewiss? Dr. Knautsch, der persönliche Referent von Weltraumoberdiktator Super Muskelprotz. Die beiden Erzschurken in der erfolgreichen Serie aus der Feder von gleich drei französischen Comic-Superstars, Emmanuel Guibert, Joanne Sfar und Mathieu Sapin. Die Abenteuer der kleinen, pfiffigen Heldin Aldine und ihrer Freunde erscheinen hierzulande gerade noch rechtzeitig, denn die Allmachtsallüren von Typen wie Super Muskelprotz und Dr. Knautsch im Comic-Universum und anderswo geben zu großer Sorge Anlass.
Da Dr. Knautsch meine Rede geschrieben hat, kann er sie auch gleich selbst halten. Ich erteile ihm das Wort. Bitte, Knautsch.
Danke, großer Supermuskelprotz. Also, so sieht's aus. Der Weltraum ist dreckig, verpestet und heizt sich auf. Das ist ganz schlecht.
Da mag ja was Wahres dran sein. Wenn man die herrlich schrägen Weltraumszenarien in diesen jeweils zehnseitigen Comicgeschichten betrachtet, könnte man schon auf den Gedanken kommen. Da fliegt ziemlich viel Schrott und seltsames, undefinierbares Zeugs durchs All, einschließlich alter Turnschuhe. Die Planeten sehen auch nicht gerade picobello aus, bis auf das Planetenbröckchen, auf dem das Apfelbaum-Gärtchen-Idyll von Aldines Oma gedeiht. Das wird von den Weltraummonstern Streptokok und Karius bewacht, jedenfalls solange sie mit Omas Apfelkuchen und Kompott gefüttert werden. Selbst wenn man im All frei atmen und am Rand des Universums sogar in der Schwerelosigkeit Luft baden kann, irgendwie scheint das Chaos die Ordnung zu überflügeln. Aber Vorsicht, der Ton, den der aus allen Nähten platzende Super-Batman verschnitt und das grüne Männchen Dr. Knautsch mit dem runkelrübigen Superhirnkopf anschlagen, der Ton sollte allen vernunftbegabten Kreaturen im All die Haare bzw. sämtliche externen Fühler zu Berge stehen lassen.
Hiermit verkünden wir den Ausnahmezustand. Von heute an keine Versammlungen mit mehr als zwei Personen pro Kästchen. Und zwei Wörter pro Sprechblase sind genug. Außerdem wird der Weltraum schwarz-weiß. Das ist billiger. Verbot, zwischen den Kästchen zu springen. Wiederverwendung von altem Papier. Egal, dass es schon benutzt ist. Das wird euch eine Lehre sein. Wir bleiben natürlich farbig. Schließlich sind wir die Chefs. Wir dürfen auch weiter so viel sagen, wie wir wollen. Und frisches Papier benutzen. Und wir gehen euch auf den Wecker, wann wir wollen.
Haha, gut gesagt, Knautsch.
So geht es ja nicht. Ein Anschlag auf das in sämtlichen Kästchen und Sprechblasen von Freiheitsstreben und Fantasiegelüsten überbordende Comic-Universum? Nur weil man diese widerspenstige Aldine, ihren kleinen Bruder Lulu, ihre Oma und Onkel Jack, den breitkreuzigen Käpt'n des Raumschiffs Hector, zum Schweigen bringen will? Aldine und Co. kämpfen für das Gute im Universum. Blinder Gehorsam ist ihnen zuwider. Aldine ist ein blitzmunteres, rothaariges Mädchen und trägt zerschlissene, blaue Klamotten. Auf ihrem riesengroßen Piratenschlapphut wohnt ihr schwarzes Kätzchen. Physiognomisch ist Onkel Jack ein, sagen wir mal, schwer übergewichtiger, muskulöser, haariger, halbnackter Vorzeigepirat und Raumschiffpilot mit schwarzer Augenklappe, versteht sich. Und mit rotem Kopftuch auf der Glatze. Auf ihn, auf Aldine und die Crew ist immer Verlass. Deshalb gelingt es den Bösewichten nie und nimmer, die Weltherrschaft wirklich an sich zu reißen, auch wenn sie immer wieder perfide Aktionen starten. Bilderseiten mit einem Seitenmixer durcheinander bringen oder die Reihenfolge der Geschichten verändern, den Ausnahmezustand ausrufen, die fünf Sinne gefangen nehmen oder Engel rupfen, um ihre Daunen zu verwerten. Wer allerdings glaubt, Aldines Abenteuer seien klamaukig, der irrt. In den Geschichten findet sich für junge und für ältere Leser und Leserinnen ein ganzes Universum an Anspielungen aufs wirkliche Leben, an fantasievollen Assoziationen und Überschreitungen des Erwartbaren. Es ist eine Freude zu sehen, mit welch Forscherlust, mit welchem Mut und mit welchem Witz sich das Fähnchen der Aufrechten durchs Chaos im Weltall bewegt. Und plötzlich landet man im Atelier von Emmanuel Guibert. Das Piratenteam will von ihm wissen, warum es im All so heiß geworden ist. Die Erklärung ist einfach: Überhitzung im Autorenkopf, weil dem partout kein origineller Schluss einfallen wollte. Oder die Piraten trösten ein graues Regenwölkchen, das von seinen Mitwolken gehänselt wird, weil es eine heitere, trockene Zone in seiner Mitte beherbergt. Das tiefsinnigste Abenteuer erleben sie, als sie auf einen lebensmüden Astronomen treffen, der darunter leidet, zwar Milliarden Punkte und Kommas am Sternenhimmel zu sehen, der aber keine Sätze dazwischen findet.
Das Weltall ist wie ein offenes Buch, von dem man aber nur die Punkte sieht. Die Sätze sind verschwunden, aber genau diese Sätze will ich lesen können.
Lesen Sie doch lieber unsere Comic-Alben.
Die Zeichensetzung ist nicht immer ganz korrekt, aber die Dialoge sind mitunter ganz witzig.
Wenn's bloß darum geht, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, dann werden wir dies eben für Sie übernehmen.
Folgen Sie uns.
Des Rätsels Lösung liegt direkt am Rand des Weltraums. Mehr wird nicht verraten.
Da hilft nur die Comics selbst lesen. Sigi Seuss war das über die ersten zwei Bände von Aldine und die Weltraumpiraten von Emmanuel Guibert und Mathieu Sapin. Schöpfer der Serie ist Joans Fach. Schaltzeitverleger Andreas Illmann hat die Comics selbst aus dem Französischen übersetzt. Er empfiehlt sie für Kinder ab 8 Jahren. Wer Frankenstein hört, sieht wahrscheinlich vor seinem geistigen Auge ein riesiges Monster aus Leichenteilen mit blassem Gesicht und Schrauben im Hals, das ein Dorf in Angst und Schrecken versetzt. Unser Bild von Frankenstein ist geprägt von Boris Karloff, der in der ersten Verfilmung von 1931 die Hauptrolle spielte. Weniger bekannt ist, dass die Vorlage zu dem Film schon von 1818 stammt, aus der Feder einer gerade einmal 20-jährigen Frau, Mary Shelley. Die US-Amerikanerin Lynn Fulton erzählt Marys Geschichte in ihrem aktuellen Bilderbuch mit dem Titel »Sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankenstein erfand«. Anne-Kathrin Weber stellt es vor.
Blitze erhellen den dunklen Himmel rund um das Haus am Ufer des Genfer Sees. Drinnen sitzt eine junge Frau. Sie bürstet sich bei Kerzenschein das Haar und denkt nach, darüber, was sie schreiben soll. Denn Mary, so heißt die Protagonistin in Lynn Fultons Bilderbuch, möchte unbedingt Schriftstellerin werden. Im Schweizer Landhaus des englischen Dichters Lord Byron, in dem sie und andere Gäste den Sommer verbringen, dreht sich alles um Geschichten.
Sie spürte die Macht der Worte um sie herum und hoffte, dass sie eines Tages ebenfalls etwas Wichtiges zu Papier bringen würde. Etwas, das die Welt wie ein Blitz treffen würde, der den Nachthimmel durchzuckt. Aber zunächst wollte sie nur eine Gespenstergeschichte schreiben.
Denn ihr Gastgeber hat sie zu einem Wettbewerb eingeladen. Wer innerhalb von einer Woche die beste Gruselgeschichte schreibt, hat gewonnen. Die Männer der Runde haben ihre Erzählungen schon geschrieben, Mary aber nicht. Nun ist es kurz nach Mitternacht. Am Morgen wird der Wettbewerb zu Ende sein. Mary verlässt ihr Zimmer und hört ihre Freunde, wie sie sich über die neuesten technischen Errungenschaften unterhalten. Über die Herrschaft des Menschen über die Natur sprechen sie mit ungetrübter Faszination. Über Legenden darüber, wie Tote wiederbelebt würden.
Mary lauschte und schüttelte den Kopf. Die Natur hat womöglich gute Gründe dafür, ihre Geheimnisse zu bewahren, dachte sie. Im Übrigen, was geschieht mit der leblosen Materie, sobald ihr jemand neues Leben eingehaucht hat? Das schien den Männern gleichgültig zu sein.
Mary legt sich ins Bett, doch schlafen kann sie nicht. Plötzlich durchzuckt sie ein folgenschwerer Wachtraum. Vor ihrem geistigen Auge sieht sie eine riesige Gestalt auf einem Tisch liegen, mit narbenbedecktem Gesicht. Und so findet Mary zu ihrer Erzählung über ein Wesen, das aus Leichenteilen zusammengesetzt ist, das Monster Frankenstein. Diese Geschichte machte sie, die damals 20-jährige Mary Shelley, auf Anhieb berühmt. In ihren Anmerkungen am Ende des Buches verweist Lynn Fulton darauf, dass Shelley Frankenstein nicht als grobschlächtiges, tumbes Ungeheuer erdacht hatte, sondern als ein denkendes Wesen, das sich einsam fühlt. Die Autorin macht auch literarische Abweichungen zu den von Shelley überlieferten Fakten zum Entstehungsprozess ihrer Geschichte kenntlich. Es sei ihr ein erklärtes Anliegen gewesen, schreibt Fulton, Mary Shelleys Mutter in die Geschichte einzubeziehen. Mary Wollstonecraft war ebenfalls Schriftstellerin und gilt bis heute als eine der bedeutendsten frühen Frauenrechtlerinnen. In ihrem Bilderbuch unterstreicht Fulton den prägenden Einfluss der berühmten Mutter auf die Tochter, auch wenn Mary Wollstonecraft kurz nach der Geburt Mary Shelleys starb.
Als sie älter war, las sie alles, was ihre Mutter geschrieben hatte, bewegende Worte über Demokratie und Frauenrechte. Worte, die vielen Menschen Mut und Inspiration geschenkt, aber auch Wut und Empörung entfacht hatten.
Sie schuf ein Monster, dreht sich daher nicht nur um die Geschichte, wie Mary Shelley mit ihrem Schauerroman Frankenstein eine literarische Sensation gelang, die als Wegbereiterin der frühen Science-Fiction gilt. Fultons Bilderbuch ist vor allem eine Ode an das weibliche Schreiben, an die Leidenschaft und den Drang, Geschichten zu erzählen, aber auch eine Erzählung über Zweifel, über Fantasie und Vorbilder, kurzum auch darüber, wie eng Feminismus und Literatur miteinander verwoben sind. Diese übergeordneten Themen hat die italienische Illustratorin Felicita Sala bereits auf dem Buchcover gekonnt in Szene gesetzt. Darauf hält Mary Shelley eine Feder so groß wie ihr Kopf in der Hand. Konzentriert und etwas furchtsam zugleich blickt sie in Richtung des von Blitzen durchzogenen Nachthimmels. Die Konturen des Monsters Frankenstein umhüllen sie. Schaurig schön sind auch die Illustrationen im Buch, die sich durch klare Farbkontraste auszeichnen. Immer wieder konturiert Sala dabei Mary Shelleys zeitgenössisch blassweiße Haut, insbesondere aber ihre Hände, mit einem roten Buntstift. Damit akzentuiert die Illustratorin nicht nur das Leben im Vergleich zur toten Materie des Monsters, sondern betont auch auf der Bildebene das Lebendige des literarischen Schaffensprozesses. Sie schuf ein Monster ist eine rundum empfehlenswerte Lektüre. Ein atmosphärisches, vielschichtiges und trotzdem kindgerecht gestaltetes Werk über die kreative Kraft des weiblichen Schreibens, mit der es einer jungen Frau schon vor über 200 Jahren gelang, patriarchale Allmachtsfantasien auf meisterliche Weise bloßzustellen. Angesichts von Klimakrise, Krieg und Co. könnte die Geschichte um Mary Shelley und ihr literarisches Monster zeitgemäßer kaum sein.
Die Meinung von Anne-Kathrin Weber. Sie besprach »Sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankenstein erfand« von Lynn Fulton und Felicita Sala. Katharina Naumann hat das Bilderbuch für Kinder ab ungefähr 6 aus dem Englischen übersetzt. Es ist im von Hacht Verlag erschienen. Das waren unsere Bücher für junge Leserinnen und Leser. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.